Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Er ist Autor, Pianist, Sänger, Schauspieler und gelegentlich auch Stepptänzer. Und wie verkürzt man das griffig? Klar doch, Bodo Wartke ist Klavierkabarettist und füllt mit feinsinniger Kleinkunst große Seele. Ganz herzlich willkommen, Bodo Wartke, bei uns.
Vielen Dank, guten Morgen.
Sie sind, das habe ich vergessen, Sie sind auch noch Übersetzer. Ein Liebeslied auf Ihrer Homepage findet sich in 80 Sprachen. Haben Sie die Texte in allen Sprachen selbst abrufbereit, so für alle Fälle?
Die meisten davon ja. Also wenn ich das Lied im Konzert singe, dann ja immer mit Publikumsbeteiligung. Also das Publikum kann sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lied drei Sprachen wünschen, die es gerne hören möchte. Und zur großen Überraschung des Publikums kann ich diese drei Wünsche meistens erfüllen.
Dann testen wir das mal. Ein in einer Sprache, die besonders schön klingt. Erstmal freie Wahl.
Ja, das ist natürlich klingonisch. Das wird oft und gern gewünscht. Muss ich kurz erklären. Eine Sprache, die es eigentlich gar nicht gibt. Das ist die Sprache des Volkes der Klingonen, eine außerirdische Spezies vom Planeten Kronos. Die gibt es im Star Trek-Universum, Raumschiff Enterprise. Und Klingonisch ist eine Fantasiesprache, die aber tatsächlich gar nicht so wenige Menschen sprechen können, genauso wie Elbisch.
Klingt wie Klingonisch? Ein Liebeslied auf Klingonisch?
Klingt so.
Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, entweder frontales Anbaggern oder eine Kriegserklärung. Ist aber ein Liebeslied.
Ja, die Föderation war ja lange im Krieg mit den Klingonen, wahrscheinlich aus genau diesem Grund. Aber inzwischen konnten die das ja glücklicherweise beilegen.
Klavierkabarett in Reinkultur macht Bodo Wartke seit über 20 Jahren. Er hat dafür ganz jung schon den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen und kaum ein Wort ist vor ihm sicher. Reimkultur als Berufsgrundlage, Herr Wartke. Haben Sie schon immer Spaß an Reimen gehabt?
Ja, das fing als Kind an. Ich habe mir mit meiner Patentante immer Briefe in Reimform geschrieben. Dazu hat sie mich im Grunde inspiriert und ich habe halt versucht, dem nachzueifern. Und schon damals bildeten sich gewisse Stilblüten, denen ich immer noch eifrig fröne.
Reim dich oder ich fress dich?
Ja, also ich finde ja interessant, Reime zu finden, wo man sie erstmal nicht vermutet. Also gerade dort, wo sie einem zufällig begegnen, wortübergreifend, satzübergreifend, innerhalb eines Wortes. Also alles, was eben Worte und die Sprache zum Klingen bringt, das interessiert mich.
Gibt es denn auch Wörter, an denen Sie verzweifeln, also Unreimbares?
Sicherlich, aber da wird es gerade interessant. Also es gab vor langer Zeit mal in der City eine Rubrik, die hieß Primreime. Also da wurden halt Worte vorgestellt, auf die sich laut Reimlexikon nichts reimt. Und die Herausforderung bestand darin, trotzdem Reime darauf zu finden. Also alle zwei Wochen. Und da habe ich mich natürlich eifrigst dran beteiligt. Und die besten Vorschläge wurden damals abgedruckt in der City. Und da war ich auch ein paar Mal mit dabei.
Und das hat Ihren Sportsgeist geweckt. Erinnern Sie sich an ein Wort, was ganz schwer zu knacken war, auch für jemand, der beruflich und immer, wo er geht und steht, reimt?
Jetzt muss ich überlegen, also bei den, was war denn damals da dabei? Also Zwitschern zum Beispiel. Ich habe einen Reim auf Zwitschern gefunden. Man denkt ja erstmal, kann ja nicht so schwer sein, aber es gibt tatsächlich keinen. Zumindest keinen, der eben, also man muss ein bisschen in die Trickkiste greifen. Ich mache das mal vor. Mein Gedicht auf Zwitschern lautete: Es singt so süß die Nachtigall. Mit ihren Liedern macht die allen anderen Piepmetzen etwas vor. Also auch jetzt, denn zwei Spatzen gar nicht weit platzen schier vor Neid. Schon hört man den einen zwitschern, jetzt hört er diesen Kitsch an.
Gut, ein bisschen um die Ecke, aber genau. Es hat geklappt. Aber so eine innere Toolbox, wo Sie sagen, Wort rein, Reim kommt raus, haben Sie nicht. Man muss immer wieder neu knobeln, oder? Auch sehr, mit sehr viel Zeit und sehr viel Energie.
Und Beharrlichkeit, ja. Mhm. Und vor allem mit sehr viel Optimismus. Also Die viele Wortspiele habe ich mir tatsächlich gar nicht ausgedacht, über die bin ich gestolpert. Mhm. So, und um andere habe ich wirklich lange Zeit gerungen. Ich gebe mich ja nicht mit dem Erstbesten zufrieden meistens, sondern ich möchte halt klar inhaltlich auf den Punkt bringen, was mir wichtig ist. Und dann möchte ich aber auch noch, dass es sich reimt. Und zwischen beidem mache ich keine Kompromisse. Also weder auf der einen noch auf der anderen Seite mache ich Abstriche. Und das kann dann halt auch schon mal länger dauern. Aber wenn man dann irgendwas findet, und bisher habe ich immer was gefunden, ist die Freude groß.
Also Liebeslied Generator dürfte auch eine harte Nuss sein, wenn man es in einem Gedicht verpacken will. Sie haben das gefunden, erfunden und auf Ihre Homepage gestellt, eben mit diesem Liebeslied, das man in mehr als 80 Sprachen dann für sich verwenden kann. Haben Sie eigentlich Rückmeldungen bekommen von Fans? Habe heute Liebeslied klingonisch oder in einer anderen Sprache gesungen, hatte Erfolg?
Also dieses Lied ist ja eine Gemeinschaftsarbeit. Die meisten dieser Sprachen, die ich da singe, spreche ich ja nicht. So, also,
das war mir schon klar.
Ja, also es gibt Leute, die das glauben und mich das wirklich fragen. Deswegen war ich auf die Hilfe von Mitmenschen angewiesen, die diese Sprachen beherrschen. Und tatsächlich gibt es gar nicht so wenig Leute, die tatsächlich Elbisch und Klingonisch sprechen können. Aber ich habe halt viele Muttersprachlerinnen und Muttersprachler aufgesucht und gefragt, hier, könntest du mir das mal übersetzen? Und ich singe ja tatsächlich in jeder Strophe ziemlich genau das Gleiche, nur halt jeweils übersetzt in eine andere Sprache. Und zu meiner eigenen großen Überraschung kriegt man das immer so hin, dass es sich reimt. In jeder Sprache ist das möglich.
Aber das heißt, Sie hätten für Fans was in petto. Wenn du in der Situation bist, probier es mal damit. Das ginge. Könnte man sich selber ein Liebeslied zusammenstellen aus diesen vielen Sprachen?
Ja, also das ist ja die Idee dahinter. Und das Tolle ist, Ich liebe dich klingt wirklich in allen Sprachen schön. Mhm. Und ganz entzückend ist es, wenn Leute aus anderen Ländern im Publikum sitzen. Also wenn ich vor internationalem Publikum auftrete, das ist schon ein paar Mal passiert. Und dort werden sich andere Sprachen gewünscht. Also wenn ich vor einem deutschen Publikum auftrete, dann wünschen sich die Leute häufig Sprachen, mit denen sie mich testen wollen. So, also Sprachen, die den Nimbus haben, besonders abgefahren zu sein und kurios. So zum Beispiel Swahili. Und das ist ja eine von zigtausenden Sprachen, die in Afrika gesprochen werden, von denen wir aber gar nicht wissen, wie die alle heißen. So. Oder Chinesisch wird sich gewünscht oder Latein.
Also kontrollieren kann es dann niemand, aber sie legen schon mal los.
Genau, aber also wenn Leute im Publikum sind, die das wirklich kontrollieren können. Also ich bin mal in Schweden aufgetreten vor internationalem Publikum. Also in Schweden wünschen sie sich natürlich erstmal skandinavische Sprachen, klar. So, aber dann eben halt auch aus den Ländern, aus denen Leute da sind, zum Beispiel Litauisch. Und dass ich als Deutscher Litauisch konnte, also überhaupt erstmal weiß, dass es ein Land namens Litauen gibt mit einer eigenen Sprache und die dann auch noch singen kann, also da ist denen wirklich die Kinnlade runtergeklappt, die sind ausgerastet.
Also jenseits der vielen Sprachen, Sie haben mit zum Teil sehr hintersinnigen Liebesliedern begonnen, auch Liedern vom Scheitern. Wahrscheinlich ganz natürlich für einen 20-Jährigen. Und dann im Laufe der Zeit sind auch ja nicht direkt politische, aber doch gesellschaftlich bezogene Texte hinzugekommen. Das Grundgesetz verrappt, Architektur war ein Thema, die Diskussion um den Hambacher Forst. Wie kam das denn politischer Kabarettistin, Sie ja vom Selbstverständnis her nicht?
Ab wann ist man ein politischer Kabarettist? Also viele Kollegen bringen halt Parteipolitik aufs Tapet und was der oder der andere Politiker halt gesagt hat. Und ich habe den Fokus halt eher auf größere gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und schreibe halt immer das Lied, also ich habe mir das auch nicht vorgenommen, ich habe nicht gesagt, so jetzt bin ich mal Politkabarettist, sondern ich schreibe halt das Lied, was gerade dran ist, also über das Thema, was mich gerade interessiert. Und das kann halt die makabere Groteske sein von ganz früher, was sich halt so in Liedern wie Ja, Schatz äußert. Das kann Liebeskummer sein, das kann der Tod meiner früh verstorbenen Schwester sein oder eben jetzt ganz akut das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland oder eben der Hambacher Wald.
Wir sollten dringend was hören und haben dafür sogar unser Studioklavier neu stimmen lassen. Haben Sie heute schon Klavier gespielt?
Ich habe heute schon ein bisschen geübt, bevor ich hergekommen bin.
Dann ran an die Tasten.
Stell dir vor, wir Menschen würden von nun nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun, sprich aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen. Was wäre dann? Dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen, weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht, ginge es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur von lieblosem gerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Stätten der schieren Freude statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude.
Was, wenn doch? Ein Lied mit offener Frage. Der Klavierkabarettist Bodo Wartke ist unser Gast und das war, glaube ich, auch eben Lebensmotto, oder?
Eins von einigen tatsächlich, ja.
Man kann natürlich auch sagen, klingt wie die Hymne auf das bedingungslose Grundeinkommen.
Das stimmt, ja, das war gar nicht meine Absicht. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist die gleiche. Dinge für möglich halten, die andere, also für möglich halten, dass es geht. Für möglich halten, dass es klappen kann. Und das ist ja tatsächlich auch nur eine von zwei Möglichkeiten.
Als kleiner Junge wollten Sie auch Dinge erfinden, die es noch nicht gibt. Sie wollten richtig Erfinder werden. Hat also in gewisser Weise geklappt.
Kann man sagen, ja, stimmt. Mhm.
Und was haben Sie als kleiner Junge tatsächlich erfunden?
Ich habe eine Notenbuch-Umblättermaschine erfunden, tatsächlich. Es ging allerdings nicht über den Prototypen hinaus. Man hat ja beim Klavier, wenn man von Noten spielt, das Problem, dass man früher oder später die Seite umblättern muss. Und dafür muss man ja nun eine Hand von den Tasten lösen. Und da kam ich halt auf die Idee, wie praktisch wäre das, mit einem Fußschalter eine Maschine auszulösen, die das von alleine erledigt. Und habe mit so einem, also mit einem ausgebauten Motor aus einem Kassettenspieler quasi so einen Schwenkarm konstruiert, der dann eben die Seiten hin und her geblättert hätte.
Also immerhin den Prototyp, den gibt's.
Ja.
Arztsohn gewesen, in Arztsohn in Bad Schwartau mit ordentlich Klavierunterricht. Da deutet auf den kommenden Beruf, also Klavierkabarettist, erstmal wenig hin. Waren die Eltern stolz auf ihr Kind in Bad Schwartau mit Klavierunterricht und einer Notenumblättermaschine?
Naja, erstmal nicht. Also meine Eltern haben sich halt wie viele Eltern gewünscht, dass der Junge was Vernünftiges macht, was Sinnvolles, was Richtiges. Und Künstler war in den Augen meiner Eltern kein Beruf, sondern eine gescheiterte Existenz. Also die hatten Angst, dass der Junge auf die schiefe Bahn gerät und drogensüchtig und schwul wird, wie die anderen Künstler. Und es hat lange gedauert, bis sie ihren Frieden geschlossen haben mit meinem Berufswunsch und vor allem dann auch in der Lage waren, stolz auf mich zu sein und sich wirklich zu freuen.
Aber vieles hat sich ja früh abgezeichnet. Das erste Konzert soll noch in der Schulaula von Bad Schwartau gewesen sein. Und meines Wissens haben Sie da nicht Chopin gespielt, oder?
Nee, das stimmt. Das war im Jahr 96, genauer gesagt am 16. November 96. Das war mein erstes abendfüllendes Konzert in der Aula meiner Schule, im Jahr meines Abiturs übrigens, mit ausschließlich eigenem Repertoire. So, und vorher bin ich da auch schon öfter aufgetreten, aber dann eben immer im Rahmen von regulären Schulkonzerten, wo ich dann irgendwas dargeboten habe. Und da war ich wirklich, also mit ausschließlich eigenem Zeug auf der Bühne.
Eigene Lieder.
Genau. Mhm.
Ja, sich selber begleitet am Klavier.
Mhm.
Kabarettist klingt immer nach lustig, aber Sie tun eigentlich alles, was Ihnen begegnet, in Ihre Lieder hinein. Es gibt auch ganz träumerische und es gibt welche mit sehr ernstem Hintergrund. Von einem hören wir mal einen Ausschnitt.
Ab und zu frage ich mich, was wäre, wenn, wie es wohl wäre, dich hier zu haben, wie es wohl wäre, dich zu kennen, was glaubst du, wie sehr wären wir einander gleich? Wo wärst du jetzt, wie wärst du heute? Vielleicht hättest du die Dickköpfigkeit von unserem Vater oder machtest ab und zu genau wie ich Theater. Höchstwahrscheinlich wärst du eine ziemlich flotte Biene, wie unsere Mutter früher, Christine.
Bodo Wartke, wärst Christine?
Meine Schwester.
Mhm. Warum haben Sie sie besungen?
Meine Schwester ist sehr früh verstorben. Da war ich gerade 3 und sie hat nur einen Monat und einen Tag gelebt. Die ist mit einem schweren Gendefekt auf die Welt gekommen. Und ich habe meine Kindheit und Jugend verbracht im Bewusstsein, ich wäre Einzelkind. Oder ich habe die Frage danach, ob ich Geschwister habe, immer beantwortet mit, ich wäre Einzelkind, was ja gar nicht stimmt. Und erst viel, viel später ist mir klar geworden, ich habe eine Schwester. Also die ist zwar nicht mehr hier, aber sie ist da. Mit diesen Worten endet auch das Lied. Einfach dieses Bewusstsein, dass ich doch nicht Einzelkind und alleiniges Kind meiner Eltern bin. Das hat dazu geführt, dass ich mich schlagartig nicht mehr so allein gefühlt habe, obwohl meine Schwester nicht mehr lebt.
Und das heißt, Sie haben keine konkrete Erinnerung mit 3 Jahren an diesen Säugling, aber es ist natürlich eine Familiengeschichte, die sich immer irgendwie unterschwellig durchzieht, wenn eine Familie ganz früh ein Kind verliert, noch als Säugling. Das wird man ja wahrscheinlich nie wieder los, auch in der Familie.
Nee.
Also so ein dunkles Bild.
Ich habe in Erinnerung, wie ich halt das Grab meiner Schwester mit meiner Mutter besucht habe und meine Mutter halt regelmäßig zusammengebrochen ist und ich als kleiner Junge gar nicht in der Lage war, sie zu trösten, das natürlich trotzdem versucht habe. Und erst als junger Erwachsener war es zum ersten Mal umgekehrt, dass ich, als meine Mutter mich hier in Berlin besuchte und wir in einem Café saßen, aus heiterem Himmel anfing, um meine Schwester zu trauern und zu weinen. Und das erste Mal war es so, dass meine Mutter mich getröstet hat und auch gesagt hat, das ist jetzt aber wirklich lange her. So, und darum ging es aber nicht. Also für mich war das ganz erlösend, selber mal trauern zu können um meine Schwester und ihr eben diesen Platz in meinem Herzen und in meinem Leben zu geben.
Interessant ist ja, dass bei diesem Lied erst die Musik da war und dann der Text.
Ja,
das passiert sowas öfter?
Das kommt vor, ja. Also das werde ich ja oft gefragt, was ist bei Ihren Liedern zuerst da, die Musik oder der Text? Und mal so. So, manchmal entsteht auch beides parallel. Wichtig ist das Resultat, dass ein Lied dabei entsteht, bei dem Musik und Text wirklich gut zusammenpassen. Meistens entsteht halt beides entweder gleichzeitig oder sehr zeitnah versetzt. Und bei diesem Lied war es so, dass die Musik Jahrzehnte vorher entstanden ist, bevor mir der Text dazu einfiel. Ich hatte halt damals ein Gefühl, aus dem heraus ich diese Musik komponiert habe. Und als ich dann anfing, diesen Text zu schreiben oder den Wunsch hegte, meiner Schwester ein Lied zu widmen, fiel mir diese Musik ein. Und ich dachte, bingo, das passt wie die Faust aufs Auge. Witzig ist, dass ich das Lied, also die Musik damals im Viervierteltakt komponiert habe. Dadurch ist es wesentlich schwerer. Und hier im Stück erklingt sie in einem Sechsachteltakt. Und dadurch hat sie etwas Leichtes, Beschwingtes. So, also das schwere Thema dieses Liedes wird musikalisch leicht mit Leichtigkeit umgesetzt.
Bodo Wartke hat Physik studiert, abgebrochen, dann Musik fürs Lehramt, abgebrochen. Das klingt nicht nach einem Masterplan, aber herausgekommen ist ein sehr erfolgreicher Klavierkabarettist. Aber das ist ein vielfältiger Bildungsweg, also Spaß an Naturwissenschaften und an Strukturen müssen Sie zumindest mal gehabt haben, Herr Wartke.
Ja, das stimmt. Also ich war vor allem in Mathe ein sehr guter Schüler, weil mich Mathe sehr interessiert hat. Nämlich genau das, was Sie sagen, die Schönheit der Struktur. Und das ist bei Kompositionen ja ähnlich. Also Komponisten, die ich sehr verehre, wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach, komponiert hochmathematische Musik. Also die ganz, ganz strengen Prinzipien gehorcht und dabei trotzdem oder vielleicht sogar gerade deshalb unfassbar schön klingt.
Man hört so ein bisschen den Schulmusiker, den Sie zumindest ein paar Semester lang gegeben haben, aber dieses Studium ist dann aus Zeitmangel gescheitert. Wie das?
Naja, also Physik war nicht das Richtige für mich. Das war relativ schnell klar. Ich bin mit falschen Erwartungen an das Physikstudium rangegangen und bin dann relativ schnell abgebogen, weil in der Zeit, als ich anfing zu studieren, auch der erste große bundesweite Studentenstreik stattfand. Und da war ich halt munter dabei auf den Straßen bei den Demos und habe eben Lieder geschrieben, Protestsongs gegen Studiengebühren. Und da habe ich gemerkt, dort liegt mein Talent und auch meine Leidenschaft und mein Bedürfnis. Und da kann ich halt auch mehr bewirken.
Und da hatten Sie irgendwann schon einen Job als Klavierkabarettist, bevor das Studium abgeschlossen war und das ging nicht mehr zusammen oder wie?
Nun ja, man wird ja immer davor gewarnt, ja, Kunst ist ja schön und gut, aber davon kann man ja nicht leben. Ich konnte sofort davon leben. So, ich kam nach Berlin, bin in der Scheinbar aufgetreten, wo ich heute noch regelmäßig zu Gast bin, habe meine Kollegen kennengelernt, die haben mich gefragt, hast du Lust bei einer Varieté-Show mitzumachen, die zu moderieren? Habe ich gemacht. Hatte mein erstes abendfüllendes Engagement. 3 Monate lang im Chamäleon-Varieté habe ich eine Varieté-Show moderiert und konnte meine Miete bezahlen.
Heißt das, Sie haben ohne Existenzangst gelebt von Anfang an? Die ganze Zeit? Das kann ich mir ganz schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Auch wenn dieser Anfang natürlich toll ist, wenn man irgendwie gleich merkt, ich kann von dem, was ich tue, leben.
Also ich war schon lange Kabarettist von Beruf, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte Kabarettist von Beruf sein. Also ich hatte keinen Masterplan. Ich habe nicht gesagt, ich möchte unbedingt das beruflich machen, koste es, was es wolle, sondern ich hatte halt Lust, Lieder zu schreiben und die anderen Leuten vorzusingen. Und das habe ich gemacht. Und die waren auf einmal bereit, dafür Eintritt zu bezahlen. Und zack, konnte ich davon leben. Also es war kein Plan, es hat sich so ergeben. Und ich habe ja tatsächlich auch noch lange versucht, eine bürgerliche Existenz, den Weg einer bürgerlichen Existenz zu beschreiten, indem ich dann eben Musik angefangen habe zu studieren. Mhm. Das auch recht ernsthaft und gewissenhaft. Also ich habe das sehr gemocht und ich unterrichte auch gern. So.
Also in gewisser Hinsicht sind Sie es auch geblieben. Also Sie haben zum Beispiel Kabarettnummern gemacht über Zwölftonmusik.
Genau, ich werde im Musikunterricht und Deutschunterricht behandelt.
Sie werden im Musikunterricht und Deutschunterricht dann behandelt. Sie haben so schön geschildert, wie das so Step by Step ging. Sehr natürlich. Ich habe mich gefragt, eines Ihrer Lebensvorbilder wurde mir hinterbracht, Beppo Straßenkehrer sein. Wir sollten nicht Momo-Fans erzählen, wer Beppo Straßenkehrer ist.
Genau, das ist eine Figur aus Momo, einem Buch, was ich erst als Erwachsener gelesen habe. Ich habe als Kind den Film gesehen und wie so oft ist halt die Buchvorlage um Längen besser. Also der Film ist nicht schlecht, aber das Buch ist einfach, gerade mit erwachsenen Augen betrachtet, finde ich, ein Buch von universeller Weisheit.
Momo von Michael Ende.
Richtig, genau. Und Beppo Straßenkehrer erzählt ziemlich am Anfang des Buches seine Lebensphilosophie. Nämlich wichtig sei, nie die ganze Straße im Blick zu haben, sondern immer nur den nächsten Besenstrich. Denn wenn man die ganze Straße im Blick hat, dann kriegt man Angst und denkt, oh Gott, wie soll ich das schaffen, diese ganze Straße zu kehren, um Himmels Willen, das schaffe ich nie und wird verzagt und mutlos. Aber wenn man sich immer nur auf den nächsten Besenstrich konzentriert, so, dann macht es Freude. Und dann hat man auf einmal die ganze Straße gekehrt und hat es gar nicht gemerkt.
Die Besenstriche kommen bei Bodo Wartke aber inzwischen in schneller Abfolge. Sie sind in ganz Deutschland unterwegs, Sie reisen viel. Ja, nehme an, Sie haben eine Bahncard 100 inzwischen,
richtig,
oder?
Inzwischen, ja.
Schwarze Mamba, sagte Harald Schmidt.
Genau, ja, das stimmt auch. Wenn man die den Schaffnern zeigt, werden die sofort freundlich.
Sie sind aber meistens zumindest alleine auf der Bühne. Und wenn man so ständig durch die Weltgeschichte reist und immer einen neuen Abend stemmen muss, selbst wenn man mit großer Lust dabei ist und ist einen Abend nicht gut drauf, muss trotzdem auf die Bühne. Wie packen Sie das? Das ist ein einsames Leben auf eine gewisse Art.
Mein Beruf gibt mir ganz viel Halt und Kraft. Also ich war schon oft in der Situation, dass ich verzweifelt war und auf die Bühne musste und mich auch gefragt habe, oh Gott, wie soll ich denn jetzt bitte hier rausgehen und mein Publikum unterhalten? Also ein gutes Beispiel war meine zweite Freundin, nachdem die sich von mir getrennt hatte, ging es mir sehr, sehr schlecht. Und ich habe dann vor einem Auftritt in einer Sparkasse mit ihr telefoniert. Das erste Mal seit Monaten habe ich wieder mit ihr gesprochen. Und es war ein sehr schönes und versöhnliches Gespräch. Und am Ende des Gespräches sagte sie mir aber, dass sie einen neuen Freund hat, um eben keine Hoffnung in mir zu wecken. Und das hat mich halt so demoralisiert, dass ich halt dachte, oh Gott, wie soll ich denn jetzt auf die Bühne gehen? Und so, und wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und trat auf und habe danach ein wunderschönes Feedback bekommen von einer Konzertbesucherin, die mir schrieb, sie habe ganz schlimm Liebeskummer, so ihre Beziehung, ich glaube sogar Ehe sei zerbrochen. Und sie habe das erste Mal seit Monaten bei meinem Auftritt wieder lachen können und das erste Mal wieder neuen Lebensmut gefasst. Und da war ich wirklich frappiert, dass ich, der in derselben Situation war wie sie, dazu in der Lage war, ihr das zu geben, was ich selbst bei mir vergeblich gesucht habe. So, und das fand ich total, auch für mich tröstlich. Also einfach, was Kunst in der Lage ist, zu erschaffen. Und ja, deswegen, also ich weiß nicht, wo ich ohne die Kunst wäre. Sie ist mein bester Freund.
Bodo Wartke, Sie sind ein ziemlicher Tausendsasser. Sie machen Klavierkabarettabende, besingen die Liebe, aber eben auch das Grundgesetz oder den Hambacher Forst. Und am nächsten Abend dann schalten Sie völlig um und präsentieren eine ureigene und hochgelobte Ödipus-Bearbeitung. 1000 Verse Sophokles in der Version von Bodo Wartke. Wie behalten Sie das alles im Kopf?
Das werde ich oft gefragt. Ich frage mich das sogar selbst. Also, ich glaube, ein entscheidender Faktor ist, dass sich alles reimt und man sich einfach gereimte Verse besser merken kann als Prosa. Ein weiterer Faktor ist, dass ich mir das alles selber ausgedacht habe. Also es ist, entspringt meinem eigenen Sprachgefühl. Und es gibt tatsächlich auch ein Körpergedächtnis. Also wenn ich auf der Bühne stehe, in der Situation, in der Aufführsituation, nehme ich ja auch bestimmte Positionen und bestimmte Tonfälle und bestimmte Körperhaltung ein. Und all die tragen dazu bei, dass ich mir den Text besser merken kann.
Also 1000 Verse und 5 Liederabende sind trotzdem eine Menge Holz. Wenn Sie sich trotzdem mal vertun, irgendwo ein bisschen hängen bleiben, ich nehme an, das passiert schon mal. Was dann? Sie sind ja meistens alleine auf der Bühne,
ja,
in den meisten Abenden. Was
ich kann,
dann?
Ich kann zum Glück inzwischen darauf bauen, dass immer Menschen im Publikum sitzen, die meinen Text besser können als ich.
Das ist praktisch.
Und schon öfter vorgekommen, dass die mir dann den Text souffliert haben. Mhm. Was natürlich für ein ganz tolles Gemeinschaftserlebnis und für ganz tolle Situationskomik gesorgt hat. Deswegen habe ich inzwischen auch keine Angst mehr davor, Fehler zu machen auf der Bühne. Denn wenn ich Fehler mache, ich versuche sie natürlich zu vermeiden, aber sie passieren uns allen, wir sind halt auch nur Menschen. Und wenn Fehler passieren, wird die Show dadurch meistens besser.
Eine Bearbeitung von Sophokles Ödipus und dann von seiner Antigone. Also wie kam dazu? Blitzt da das humanistische Gymnasium durch? Oder wie kommen Sie dazu, sowas zu machen?
Also Ödipus haben wir selbst gelesen damals im Deutschunterricht in der
11.
Klasse.
Und das war furchtbar, oder wie?
Jein. Also ich habe damals schon erkannt, das Stück ist eigentlich total klasse und da werden ganz wichtige Menschheitsthemen behandelt. Aber es ist wahnsinnig schwer in Worte gefasst, in einer Sprache, die man als Elftklässler zumindest schwer nur entschlüsseln kann. Mhm. So allein was die ganzen Querverweise auf die griechische Mythologie betrifft, die die alten Griechen natürlich alle mit der Muttermilch aufgesogen hatten, wir aber nicht. So, und deswegen ist das ganz, ganz schwerer Stoff. Und ich habe mich damals schon gefragt und also auch geärgert, warum muss das so sein? Also warum müssen wir so viel im Deutschunterricht lernen, was eigentlich gar keinen Spaß macht? Geht das nicht auch besser?
Also Kunst als Notwehr.
Ja,
in gewisser
gesagt,
Hinsicht. Ja. Ich meine, trotzdem, ich habe immer eine sehr konkrete Fantasie. Beim Ödipus spielen sie 14 Rollen gleichzeitig. Ein Teil der Story ist, der Ödipus erschlägt seinen Vater und heiratet seine Mutter. Das sind keine einfachen Szenen im Alleingang. Wie machen Sie das?
Das stimmt. Also das ist vor allem auch sehr tragisch. Also ich erzähle, es ist ja eine Tragödie und ich erzähle sie zwar mit größtmöglicher Komik und größtmöglicher Unterhaltsamkeit, nehme aber gleichzeitig die tragischen Aspekte sehr ernst. Also es wird bei mir kein Slapstick, sondern es geht zwischendurch sehr ans Eingemachte und sehr zu Herzen. Man hat großes Mitleid mit König Ödipus, wie er da sitzt und sich die Augen aussticht.
Na gut, aber heiraten und erschlagen allein auf der Bühne ist ohne einen Mitspieler nicht einfach.
Nee, aber nicht unmöglich.
Okay, muss man sich vielleicht mal angucken. Das klingt ein bisschen abgefahren, aber auch strenge Feuilleton-Kritiker meinten ja, Sophokles hätte sich über ihre Bearbeitung gefreut. Das ist zum Teil Hip-Hop als Element, was sie benutzen, zum Teil Rap. Was meinen Sie, wenn solch ein griechischer Dichter heute lebte, würde er solche Elemente auch benutzen? Würde er sich freuen?
Naja, ich denke, dass jeder Künstler die Mittel seiner Zeit nutzt, beziehungsweise weiterentwickelt und hätte es Hip-Hop als Erzählform damals schon gegeben, dann hätte sie mit Sicherheit auch Sophokles benutzt. Mozart auch, da bin ich mir ganz sicher.
Mozart haben Sie selber jetzt ins Spiel gebracht. Sie haben die Neufassung einer Zauberflöte am Wickel von Mozarts Zauberflöte. Wollen Sie Mozart verbessern? Da könnte meine Skepsis dann doch enorm sich Bahn brechen.
Ah, Mozart ist nicht zu verbessern. Also seiner Musik ist nichts hinzuzufügen. Ich finde nur, dass der Text der Zauberflöte, der ja nicht von Mozart ist, sondern von seinem Kumpel Emanuel Schikaneder, stark zu wünschen übrig lässt und vor allem der musikalischen Vorlage nicht auf Augenhöhe begegnet.
Mhm. So, wenn man also Sie wollen Schikaneder verbessern,
richtig,
nicht Mozart.
So sieht's aus. Mhm. Wenn man einfach nur mal den Text der Zauberflöte liest, ist man wirklich entsetzt. Also der ist ganz schlecht tatsächlich, nicht gut gereimt, unlogisch, frauenfeindlich und rassistisch. Und ich finde, das geht besser.
Grad und Mozart-Wartke wären dann eine verheißungsvolle Kombination.
Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Aber ich lege ja Wert auf bestimmte Dinge. So, also ich lege ja Wert darauf, dass Sprache nicht nur was aussagt und das möglichst unterhaltsam, sondern eben auch, dass sie gut klingt. Also die Schnittstelle zwischen Wort und Ton, die interessiert mich. Und Mozart legt in seiner Musik halt Reimstrukturen nahe, die der Text gar nicht erfüllt. So, also er rettet den Text ganz oft. Da ist ganz oft eine vertonte Kreuzreimstruktur, die aber Schikani da einfach nicht macht. So, und ich habe mich halt gefragt, wenn die jetzt aber da wäre, also wenn auch in der Sprache das da wäre, was in der Musik da ist, wie klingt das dann? Und ich glaube, vermutlich besser.
Also wenn die Version Mozart-Zauberflöte in der Version von Bodo Wartke irgendwo gespielt wird, verspreche ich zu kommen. Aber bislang ist es noch der Prototyp im Kopf, oder? Ist schon fertig.
Also das Libretto ist fertig geschrieben.
Ja.
Jetzt geht es eben um die Umsetzung. Also wir möchten eine klassische Version, also mit der Originalmusik von Mozart, Opernhäusern anbieten. So, also denen, die sich dann hoffentlich trauen, mein Stück auf die Bühne zu bringen.
Also und vielleicht hört jemand gerade zu.
Genau, ja, also alle GMDs unseres Landes, alle Intendanten sind herzlich eingeladen, sich meine Version mal zu Gemüte zu führen. Und eine andere Version wollen wir selber machen. Wir, damit meine ich meine Band, meine dreiköpfige Band und meine Duettpartnerin Melanie Haupt, mit der ich auch mein Stück Antigone spiele und ich. Wir zu fünft wollen die komplette Zauberflöte begleiten, vertonen, neu arrangieren und inszenieren.
Bodo Wartke ist als Klavierkabarettist erfolgreich, aber auch als Sophokles-Bearbeiter und vielleicht sogar als Zauberflöten-Neudichter. Warten wir es ab. Er hat sich in vielen ausprobiert. Herr Wartke, was soll eigentlich als nächstes kommen? Können Sie sich vorstellen, irgendwann nicht mehr zu touren und vielleicht was ganz anderes zu machen? Sie machen das ja schon über 20 Jahre.
Ich mache das aber auch wirklich sehr gern. So, also ich könnte mir keinen schöneren Beruf für mich vorstellen.
Aber anstrengend, schweißtreibend. Sie haben mal 3 Abende nacheinander gespielt, erst alleine, dann mit großem Orchester. Da müssen Sie einige Kilos gelassen haben.
Das stimmt. Also da habe ich sehr viel Strecke gemacht auf der Bühne. Das war ja eins von den Programmen, wo ich eben ausdrücklich nicht am Klavier saß, um mich selber zu begleiten, sondern eben all das getan habe und auch immer noch tue. Wir spielen das Programm noch momentan sehr selten. All das tue, was eben sonst nicht geht, solange ich am Klavier sitze. Tanzen, steppen.
Also sportlich sein müssen Sie auch. Nächstes Konzert heute Abend auf dem Kirchentag in Dortmund. Was steht da an?
Oh, da spiele ich ein Sonderkonzert. Da trete ich in guter Begleitung auf. Also mit neuem Solo-Repertoire, mit Evergreens, aber eben auch mit musikalischen Gästen. So mit meiner Band, die wird dabei sein. Mit Kollegen, mit denen ich hin und wieder zusammenarbeite. Die A Cappella-Band Viva Voce, mit denen habe ich halt auch gemeinsame Stücke im Repertoire. Fee Bardenius wird bei mir zu Gast sein. Eddie Hünecke.
Ich wünsche dabei viel Spaß.
Danke.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Optimismus behalten und alles, alles Gute und bedanke mich für diese Stunde beim Klavierkabarettisten bei Bodo Wartke.
Danke ebenso.